Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Zwei große Berliner Theaterinstitutionen haben in dieser Woche Schlagzeilen gemacht. Matthias Lilienthal, der neue Intendant der Volksbühne, hat sein Programm für die kommende Spielzeit vorgestellt. Heute ist er bei uns in der Sendung zu Gast und kann uns davon berichten, wie er das Haus am Rosa-Luxemburg-Platz international, stadtoffen und im Kampf gegen den Rechtsruck neu positionieren will und das Theaterpublikum zum Baden einlädt. Charla Ilk, die neue Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theater, hat dagegen vor ihrem Start mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen. Ihr Haus steht wohl in Zukunft ohne Werkstätten für die Bühnenbilder da. Wir schauen uns den Fall genauer an. Das alles heute in Rang 1. Schön, dass Sie mit dabei sind. In diesem Herbst stehen große Neuanfänge auf dem Programm in der Berliner Theaterszene. Zwei der wichtigsten Bühnen der Stadt und, man könnte sagen, zwei der wichtigsten Bühnen im deutschsprachigen Raum gehen unter neuer Intendanz in die kommende Spielzeit. Das Maxim-Gorki-Theater setzt dann seine Schwerpunkte auf bildende Kunst und Tanz. Wir haben hier in Rang 1 mit der neuen Intendantin Charla Ilk darüber gesprochen. In dieser Woche hat nun auch die Berliner Volksbühne ihr neues Programm vorgestellt. Das Haus und sein Publikum sind geprägt von den Jahren der Frank Castor. Intendanz. Das Experiment einer neuen Ausrichtung unter Chris Derkorn ist krachend gescheitert. Und René Polesch, der die Intendanz danach übernommen hat, ist, wir wissen es leider, viel zu früh verstorben. Nun übernimmt also Matthias Lilienthal. Er ist mit dem Haus lange verbunden, war Chefdramaturg unter Frank Castorf von 1992 bis 1998, hat dann das Berliner Hau geleitet und bis 2020 die Münchner Kammerspiele, das Performing Exiles Theaterfestival in Berlin. Und nun ist er also zurück an der Volksbühne, wo die Erwartungen gar nicht höher sein könnten. Wir können jetzt mit ihm darüber sprechen. Ganz herzlich willkommen bei Rang 1, Matthias Lilienthal.
Ich freue mich.
Herr Lilienthal, die Volksbühne, das ist sicher kein Theater wie jedes andere. Es ist ein Identifikationsort für sehr viele Menschen. Was ist denn die Berliner Volksbühne für Sie?
Ich genieße an der Volksbühne den Luxus, dass man dort das machen kann, was man überall sonst nur im Ausnahmefall machen kann.
Zum Beispiel?
Man muss in jeder Produktion entweder den Diskurs der Jetztzeit erwischen oder man muss eine Regisseurin oder eine Choreografin haben, die eine vollständig neue Ästhetik einführt und man sieht das Publikum als ein freundlich zu attackierendes, was man danach wieder in den Arm nimmt.
Nun beginnen Sie mit einem echten PR-Coup. Man könnte sagen, die Volksbühne geht baden oder das Publikum der Volksbühne. Sie errichten vorm Haus eine Badeanstalt für den Spätsommer, bevor das eigentliche Theaterprogramm dann im Oktober startet, das Volksbad. Ohne Ausweiskontrolle, ohne Eintrittsgeld. Wie schwierig war das, das in Berlin durchzusetzen?
Es hat mich in den letzten 12 Monaten ein Drittel meines Arbeitsalltags gekostet. Und ich bin der Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Frau Remlinger, unendlich dankbar. Aber mir macht es auch dann Spaß, sowas zu machen. Ich sehe es ja gar nicht so sehr als PR-Coup. Also ich sehe es eher als eine Polemik gegen Kai Wegner. Der nicht in der Lage ist, 2/3 der Hallenbäder und Freibäder offen zu halten. Also es ist für mich auch ein Protest gegen die verfallende Infrastruktur in Berlin und in dem ganzen Land. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für mich ein performativer Akt, wenn Menschen sich da nass spritzen. Und es ist auch, dass die normalen BerlinerInnen Mitte wieder in Besitz nehmen. Also auch Mitte ist ja so ein bisschen zwischen InfluencerInnen, zwischen TouristInnen und alter Ostberliner Bevölkerung, ist das ja so ein Bezirk, dem eigentlich die Mitte fehlt. Der Mitte fehlt die Mitte. Und die Hoffnung ist, dass dann so eine kleine Badepfütze zum Reinspringen bei 36 Grad das ein bisschen kompensiert.
Aber es muss ja trotzdem eine Aufsicht geben, nehme ich an. Also mal ganz praktisch gesagt, wie schwierig ist das denn, Intendant einer Badeanstalt zu sein, zusätzlich zur Theaterintendanz? Da gibt es ja wahrscheinlich dann Dinge, um die man sich täglich kümmern muss.
Die Qualität des Wassers, 2 Bademeister, ein Awareness-Team. Mein Albtraum zwischendurch war, am 7. August um 12 Uhr sind 36 Grad in der Stadt und da stehen 20.000 Leute und 150 können rein und 19.850 Leute sind stinksauer.
Könnte passieren.
Ja, machen Vorbuchungssystem, wissen wir noch nicht, ob 2 Tage oder 5 Tage, dass man ein bisschen organisiert und wir versuchen auch bestimmten Gruppen Slots zuzuteilen, so dass die sehr verschiedene Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit dazu bekommen.
Es geht Ihnen, Sie haben es ja jetzt damit auch schon gesagt, darum, das Haus zur Stadt zu öffnen. Interessanterweise hat Charla Ilk bei uns hier in Rang 1 etwas ganz Ähnliches gesagt. Sie möchte ein offenes Haus haben, das sich mit der Stadt verbindet, nicht nur Theateraufführungen auf der Bühne veranstaltet. Wie wollen Sie, abgesehen vom Schwimmbad, in die Stadt hinausgehen, hinausgreifen?
Für das Hinausgreifen in die Stadt ist jetzt im Moment das Volksbad das große Projekt, aber wir werden so eine Art der Stadtöffnung einmal in der Spielzeit versuchen zu installieren. Und ich habe auch unbedingt vor, mit einem Projekt in die Peripherie reinzugehen. Und gleichzeitig verändern wir schon so ein bisschen die Volksbühne unter Frank und unter René. Wir haben viele internationale RegisseurInnen und das ist für uns auch ein klarer Versuch mit der Frage, was passiert nach der Wahl in Sachsen-Anhalt? Installiert die AfD denn ein nationalsozialistisches Regime in Sachsen-Anhalt? Und da versuchen wir sehr deutlich eine 90er-Jahre-Tendenz, die Volksbühne als einen Widerstandspunkt da zu etablieren.
Auch die Abgeordnetenhauswahl steht ja bevor im September in Berlin. Auch da muss man damit rechnen, dass die AfD sehr stark sein wird, stark abschneiden wird. Was erwarten Sie denn da jetzt hier in der Stadt und wie positionieren Sie sich da konkret?
Wir werden in Rhein diese Entwicklung sowohl in der Stadt als auch in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern begleiten und wir werden einen öffentlichen Diskursraum aufmachen oder wir arbeiten zum Beispiel halt mit Korrektiv, mit Jean Peters zusammen und versuchen in investigativen Journalismus auch solche Fakten aufzudecken und natürlich auch die Beteiligung von Herrn Stettner und von Herrn Goyny an dem Skandal des Antisemitismusfonds ist für mich noch nicht beendet.
Was zum Rücktritt der Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson geführt hat letztlich.
Ja, aber ich sehe da ehrlich gesagt weniger die Verantwortung bei Sarah Wedel-Wilson, sondern das impertinente Drängen des CDU-Fraktionsvorsitzenden und eines wichtigen Haushälters waren der eigentlich treibende Moment.
Aber kommen wir mal zum Programm. Sie haben es jetzt vorgestellt in dieser Woche. Jetzt gibt es schon viele gemischte Reaktionen. Wie groß war für Sie der Druck? Man hat bei Ihnen ja immer den Eindruck, Sie schütteln das ganz lässig ab, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber wenn es um die Volksbühne geht, sind die Wünsche, die Erwartungen, die Ablehnungsreflexe ja besonders hoch. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Sind Sie zufrieden und entspannt im Moment?
Im Moment bin ich entspannt, aber die Auseinandersetzungen werden auch sicher kommen. Und in dem Moment, wo man sagt, wir versuchen den Blick in den Osten, um den Blick in den Süden zu ergänzen. In dem Moment produziert man auch Enttäuschung und die Menschen haben auch ein Recht, diese Enttäuschung zu formulieren.
Das ist jetzt also der Punkt, der die Internationalisierung der Volksbühne betrifft. Sie wollen nach Osten in den globalen Süden schauen. Was ist da geplant? Und da gibt es ja schon Reaktionen, die sagen, erstmal wollen wir doch eigentlich auch eine ostdeutsche Identität an der Volksbühne gespiegelt sehen.
Wir betreiben die ostdeutsche Identität der Volksbühne auf jeden Fall weiter. Wir arbeiten mit Lena Brasch. Das Thema der Rimini-Produktion ist der Fall der Mauer. Und bei dem Blick von Osten interessiert uns den Blick von jungen Ostlern eher im Alter von 25 bis 40 zu formulieren oder von Jugendlichen zu formulieren und ein bisschen aus meiner Generation zu lösen. Und gleichzeitig finde ich aber, dass die Menschen im Osten auch manchmal zur Kenntnis nehmen können, dass es auch andere Menschen in dieser Stadt gibt, denen das Leben schwer gemacht wird.
Jetzt sind schon viele Namen gefallen, aber ich glaube, ich muss noch mal ein paar erwähnen. Sie bringen große Namen ans Haus und halten auch große Namen am Haus. Natürlich Florentina Holzinger, die auch zum Artistic Board gehört, zusammen mit der Choreografin Marlene Montero-Fretasch. Aber auch die großen Stars Martin Wuttke, Katrin Angerer, Sophie Reuss bleiben am Haus. Rimini-Protokoll machen die Auftaktinszenierung im Oktober. Christopher Rüping wird inszenieren, Anta-Helena Recke, Leonie Böhm, das Rambazamba-Theater wird auftreten. Die Gruppe Korrektiv, haben Sie auch schon erwähnt, ist eingebunden. Und es gibt einige weiter gespielte Erfolgsstücke der Volksbühne im Programm. René Polisch, Abende, Fabian Hinrichs, Philipp Ken. Sie haben sich da also aus einem ganz großen Topf bedient. Ist das die große Publikumsumarmung, von der jetzt so viel die Rede ist? Da ist für alle erstmal was dabei?
Ich glaube, nicht für alle.
Nicht für alle.
Also, aber die Volksbühne hat noch nie für alle gespielt, sondern.
Aber das ist jetzt schon mehr für alle als das, was wir in den letzten Jahren, glaube ich, an der Volksbühne gesehen haben. Es ist doch ein sehr breites, ausgreifendes Programm mit vielen Publikumslieblingen auch, habe ich den Eindruck.
Ja, aber ich glaube, dass wir, dass natürlich über die Performer kann man es ja beschreiben, dass die Performer, die für Florentina Heutzinger arbeiten, nicht unbedingt die Schauspieler sind, die für Christopher Rüping gut sind. Und in den 90er Jahren lebte das Haus aus Frank Castorf, aus Christoph Marthaler, aus Johann Kresnik und Christoph Schlingensief. Also eine klare inhaltliche Profilierung bei einer großen ästhetischen Verschiedenheit ermöglicht, dass ein Haus eine größere Richtung kriegt. Und das fing in den letzten Lebensmonaten von René an zu leben, weil dann so eine Reibung entstand zwischen René und Florentina. Und ich hoffe, dass sich jetzt bei den neuen Regisseuren auch eine Reibung zwischen mehreren Inhalten und Ästhetiken einstellt.
Sie haben es schon gesagt, Sie suchen eine neue Mitte für Mitte, also auch vielleicht ein anderes Publikum. Welche Zielgruppen nehmen Sie denn da ins Visier? Wie viele Diversitätsanknüpfungspunkte gibt es da? Auch was unterschiedliche soziale, gesellschaftliche Milieus anbelangt, wenn Sie auch schon sagen, Sie wollen vielleicht mal in die Außengebiete der Stadt. Gehen Sie da bewusst auch an ein Publikum heran, was bisher vielleicht nicht die Volksbühne aufgesucht hat?
Also die Arbeit mit Davy Pontisch und mit Horace Wallace aus Rio, dort werden 8 nackte männliche schwarze Performer auf der Bühne stehen und mit ihren nackten Körpern die Nähe der Zuschauer suchen. Das setzt auch ein Thema, was auf einer großen Bühne in Berlin zum Beispiel so nicht gesetzt wurde. Es gibt eine junge Dramaturgin und Anta-Helene Recke haben bestimmte Verbindungen zu Afrika und wir kämpfen sehr darum, das Performing Exiles Festival am Anfang der zweiten Spielzeit fortzusetzen, wenn Lotto uns das Geld dafür gibt.
Und, wo also Künstlerinnen und Künstler, die in Berlin im Exil leben, dann auftreten können.
Genau, wo eine iranische Exilszene eine Rolle spielt, wo eine Balkan-Exilszene eine Rolle spielt und insofern suchen wir dann nach neuen Zielgruppen. Ehrlich gesagt bin ich total froh, wenn jemand kommt. Und werde niemanden abweisen. In 90er Jahren habe ich noch gesagt, dass ich Westberliner Zahnärzte nicht im Haus haben will.
Aha. Die dürfen jetzt kommen.
Ich wäre froh, wenn es eine bestimmte Verjüngung vom Publikum gibt. Und ich liebe es, wenn Menschen nach dem Theater sich streiten. Mir ist lieber, sie regen sich über was auf, schimpfen darüber, kommen ins Gespräch miteinander. Es gibt verschiedene Meinungen. Und nach einer Stunde Diskussion stellen die Leute verwirrt fest, dass eigentlich aufgrund der Beschreibung hätte es mir doch eigentlich gefallen müssen. Das ist meine Art von Theaterutopie.
Aber ist es dann schon schön, wenn es auch manchen Leuten wirklich gut gefällt?
Na klar.
Matthias Lilienthal, der neue Intendant der Volksbühne, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Das Volksbad am Rosa-Luxemburg-Platz, also vor der Volksbühne, eröffnet am 7. August. Die erste Premiere gibt's am 1. Oktober, Rimini-Protokoll mit House of Hopes. Wir sind gespannt. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, nicht nur die Volksbühne startet unter neuer Leitung in den Herbst, auch das Maxim-Gorki-Theater. Das Haus hat in dieser Woche einen herben Rückschlag erlebt. Der Bühnenservice, das sind die zentralen Werkstätten für die 3 Opern, das Ballett und 3 Schauspielhäuser in Berlin, hat dem Maxim-Gorki-Theater zum Ende des Jahres gekündigt. Es sei denn, das Haus bezahle 160.000 Euro. Kurz vor dem Amtsantritt der neuen Intendantin Schala Ilk heißt es also erstmal, sorry, keine Bühnenbilder ab Januar. Tobi Müller ist der Sache für uns nachgegangen und kommentiert.
Ob der Bühnenservice die von 1 Euro auf 160.000 Euro hochgesetzte Jahresmiete in bar und einem unauffälligen Geldkoffer eingefordert hat, ist nicht bekannt. Was wir wissen, die Kündigung mit dem Bescheid einer danach erhöhten Miete verschickte der Bühnenservice ohne Vorwarnung per E-Mail an das Maxim-Gorki-Theater. Um diesen Theaterkrimi zu verstehen, muss man von Anfang an ermitteln. Zum Beispiel mit der Frage, was ist dieser Bühnenservice genau und war das je eine gute Idee? Vor über 20 Jahren führte die Stiftung Oper in Berlin die Werkstätten der 3 Opern und des Staatsballetts zusammen und verhinderte damit die Schließung eines Hauses. Kulturpolitisch war das eine große Tat. Und es war wohl sinnvoll, 2011 einen zentralen Standort zu gründen, der fortan auch einzelne Schauspielhäusern zuarbeitete, beim Wriezener Bahnhof direkt neben dem berühmten Club Berghain. Aber in diesen Hallen wird sehr unterschiedlich getanzt. Das Deutsche Theater erklärt auf Nachfrage, dass ihre Bühnenbilder und Kostüme nach einem Stundensatz abgerechnet werden. Im Theater an der Parkauer, dem staatlichen Jugendtheater, ist es ähnlich. Beim Gorki sieht die Zusammenarbeit anders aus. Die Angestellten des Gorki arbeiten auf eigenen Flächen beim Bühnenservice und bezahlten dafür bislang keine Miete. War das dezidiert linke Gorki der Grund für den plötzlichen Druck? Und könnte es eine Rolle spielen, dass der Bühnenservice auch deshalb Miete will, weil die Aufträge der anderen Theater einbrechen? Denn sparen müssen sie alle, das Deutsche Theater wie die Parkaue. Und auch dem Bühnenservice selbst wurden 10% weggenommen. Trotz Spardruck bleibt der Vorgang einzigartig. Alle anderen Häusern legt man die Miete für ihre öffentlichen Immobilien auf die Subvention obendrauf. Das ist das Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Beim Gorki aber nicht. Obwohl seit Dezember bekannt war, dass der alte Mietvertrag ausläuft. Der Kultursenat unter der im April zurückgetretenen Sarah Wedel-Wilson hat ein Problem eskalieren lassen, das er bei allen anderen Häusern anders löst. Da der neue interimistische Kultursenator bis zur Wahl im September gleichzeitig der Finanzsenator ist, nämlich Stefan Evers, könnte er die Sache im Selbstgespräch lösen, wie ein Experte sagt. Nicht wenige denken, es gehe bei diesem Konflikt darum, Nachdruck zu entwickeln für die Idee, zentrale Werkstätten für alle Theater zu bauen und in diesem Zug rasch viele Mitarbeiter einzusparen. Aber dass eine Lösung gefunden wird bis Ende Jahr, steht außer Frage. Der Senat kann sich nicht leisten, ein Theater gegen die Wand zu fahren, weil er es klar ungleich behandelt. Und doch zeigt der Fall ein grundlegendes Problem der subventionierten Theaterlandschaft. In Berlin wurde bereits gespart, bis die Balken brechen. Gerade deshalb merken selbst im strukturkonservativen Theater einige langsam, dass nicht immer noch mehr Geld in den Apparat fließen kann, in die Werkstätten, die Verwaltung, die Technik, nur eben nicht in neue Inszenierungen, wovon das Budget im Gesamtetat einen immer kleineren Teil ausmacht. Es führt nichts dran vorbei, die Strukturen zu verschlanken, wenn man weiterhin Theater spielen will, sonst sind da irgendwann nur noch Tischler, aber keine Schauspielerinnen mehr beschäftigt. Doch solcher Wandel braucht Zeit und kann nicht eben mal vor einer Wahl simuliert werden. Es gibt bereits eine Art Vorplanung, wie eine nachhaltige Lösung aussehen könnte. Die Werkstätten der Volksbühne sollen einen Erweiterungsbau erhalten, in dem auch die Gewerke des Gorki unterkommen sollen. Das würde mit Planung und Bau mindestens 5 Jahre dauern, in Berlin ja gerne länger. So könnte man zum Beispiel Abgänge nicht mehr mit neuen Stellen ersetzen. Nur wer Theaterreformen über politische und künstlerische Legislaturperioden hinausdenken kann, wird den Wandel einigermaßen arbeitnehmerfreundlich und auch im Sinne der Kunst schaffen.
Tobi Müller über die Kündigung des Bühnenservices für das Maxim Gorki Theater.
Die geniale Stelle.
Und wir bleiben im Gorki. Wir haben die neue Intendantin Charla Ilk nach ihrem großen Bühnenmoment gefragt und gefunden hat sie ihn, da schließt sich der Kreis in unserer Sendung, bei niemand anderem als Matthias Lilienthal und bei dem Roman Unendlicher Spaß von David Foster Wallace.
Mega! Mega, Leute!
Meine geniale Stelle im Theater. Ich bin ein großer Fan von Matthias Lilienthal und seinem Programm. Er hat zum Abschied so 24 Stunden David Foster Wallace unendliche Geschichte gemacht. Und wir haben 24 Stunden, jede Stunde eine Station in diesem tollen Stadt besucht. Mit dem Bus.
Bombe mega! Mega!
Und in jede Station haben wir tolle Kolleginnen getroffen und gab es eine Szene in Reinickendorfer Finanzamt, wo Nils Pohlmann eine andere Schauspieler mit einem Rollstuhl hin und her durch die Finanzamtkorridore verschoben hat. Es war ganz früh am Morgen, zwischen 3 Uhr, 4 Uhr oder sowas. Und ich habe gedacht, sind wir in einem Albtraum? Ist das Theater? Und was ist das? Das war, ich glaube, 2012. Und das hat meine gesamte Theaterwahrnehmung geändert. Deshalb bin ich immer noch dankbar an Matthias und freue mich, dass er auch bald anfängt.
Ja, Charla Elk über die Produktion Unendlicher Spaß nach David Foster Wallace am Berliner Hau. Das war der damalige Abschied des Intendanten Matthias Lilienthal, der jetzt die Volksbühne übernimmt. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.